ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die geplante Krankenhausreform vorantreiben, trotz anhaltender Kritik der Länder. Nach gemeinsamen Beratungen erklärte der SPD-Politiker, bei dem geforderten Abbau von Bürokratie könne man mitgehen. Die Vorgaben für die Qualität der Kliniken sei dagegen nicht verhandelbar. Mit der Krankenhausreform will Lauterbach Kliniken den finanziellen Druck nehmen und die Behandlungen der Patientinnen und Patienten verbessern.
Das Harzklinikum in Quedlinburg. Wie in den meisten Krankenhäusern in Deutschland ist auch hier die Situation schwierig. Es fehlt am Geld, oft auch an Personal. Gerade auf dem Land haben schon viele Kliniken geschlossen. Für die Notfallmedizin ein Problem.
Ich bin auch schon nach Berlin gefahren, wo man dann mal schnell 2 bis 3 Stunden unterwegs ist. Diese Patienten sind natürlich dann auch dummerweise genau die kritischsten, die man eigentlich so schnell wie möglich wieder loshaben möchte. Und froh ist, wenn man die lebend in irgendein Krankenhaus abgibt.
Deutschland hat etwa 1700 Kliniken, im europäischen Vergleich mit die meisten. Das sei zu teuer und nicht notwendig, sagt der Gesundheitsminister und hat vor allem diese Ziele mit der Krankenhausreform. Ein neues Finanzierungssystem weg von den jahrelang gezahlten Fallpauschalen. Eine stärkere medizinische Spezialisierung der Kliniken, zum Beispiel für Krebsbehandlungen oder Knieoperationen. Und er will Doppelstrukturen abbauen, damit nicht jedes Krankenhaus alles anbieten muss. Trotz viel Kritik zweifelt Lauterbach nicht an der Umsetzung der Reform.
Weil so viel davon abhängt für die Versorgung, für die Krankenhäuser, dass man sagen könnte, too big to fail. Also diese Reform ist mittlerweile so bedeutsam und hat eine solche Größenordnung angenommen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Reform noch scheitert.
Einige Länder aber sehen nach wie vor dringenden Änderungsbedarf und wollen, dass über das Gesetz im Bundesrat abgestimmt wird. Dies würden sie sogar vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen, drohen sie.
Unabhängig von der rechtlichen Situation macht es einfach Sinn, bei großen Reformen, die durchs ganze Land gehen, einen Schulterschluss zu suchen mit denen, die es dann letztendlich auch umsetzen müssen.
Wie in vielen Regionen in Deutschland sollen auch im Harz Kliniken zusammengelegt werden. Aber auch das kostet Geld. Lauterbach bleibt dabei, dass die Krankenhausreform noch vor der Sommerpause im Bundestag debattiert werden soll.
Bundesaußenministerin Baerbock hat nach dem iranischen Angriff auf Israel erneut vor einem Flächenbrand in Nahost gewarnt. Auf ihrer Israel-Reise sagte sie, mit einer Eskalationsspirale wäre niemandem gedient. Baerbock führte unter anderem Gespräche mit Premierminister Netanyahu. Derzeit wächst die Sorge, dass ein Gegenschlag Israels einen großen Krieg auslösen könnte. Baerbock ist anschließend weiter nach Italien gereist zu einem Treffen der G7-Außenminister. Christian Feld in Brüssel. Dort treffen sich zur Stunde die Staats- und Regierungschefs der EU. Wie werden die sich positionieren?
Ich denke, das sind zwei große Botschaften, die von diesem Gipfel ausgehen werden. Das spiegelt sich sowohl wieder im Entwurf der Schlussfolgerung, also dem Abschlussdokument dieses Gipfels, aber auch in dem, was die Staats- und Regierungschefs hier bei ihrer Ankunft gesagt haben. Da ist einmal Botschaft 1 an Israel, volle Solidarität, volle Unterstützung, aber das auch verbunden mit dem, ja sagen wir, Wunsch nach Besonnenheit. Der Bundeskanzler hat es so formuliert, all diese Drohnen und Raketen abzuwehren mit Erfolg, das sei eben ein großer Erfolg gewesen. Und Israel soll doch jetzt möglichst keinen großen Gegenschlag machen. Und Botschaft Nummer 2 an den Iran, schärfste Verurteilung. Und die Botschaft, das geht einfach nicht. Allerdings, es ist nicht das erste Mal, dass man solche Botschaften an den Iran sendet. Es gibt ja nun auch eine lange Sanktionsliste.
Vielen Dank für den Moment. Wir kommen gleich noch einmal zu Ihnen zurück. Es gibt also seit Jahren EU-Sanktionen gegen den Iran, sowohl gegen Firmen als auch Privatpersonen. Diese wurden verhängt wegen Verstößen gegen das Atomabkommen, wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und wegen der Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Moskau setzt dort iranische Drohnen ein, obwohl eigentlich grundsätzlich keine Bauteile mehr für die Produktion von Drohnen an den Iran geliefert werden dürfen. Christian Feld, warum reichen diese Sanktionen nicht und sind jetzt neue geplant?
Ja, trotz all dieser Sanktionen, es gibt dieses Drohnenprogramm, es gibt diese Raketen aus dem Iran und die Drohnen, die auch in Russland dann eingesetzt werden. Dem Land ist es offensichtlich gelungen, diese Sanktionen zu umgehen. Das kann verschiedene Gründe haben, zum Beispiel, weil Bauteile auf Umwegen dort gelangen oder weil in dem Absenderland die Kontrollen nicht so scharf sind. Jetzt gibt es die Forderung, unter anderem von Präsident Macron vorgetragen, diese Drohnenbauer jetzt auch zusätzlich noch zu bestrafen mit Sanktionen. Und es gibt eine neue, alte Forderung, nämlich die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen. Allerdings, das ist juristisch nicht endgültig geklärt, soll jetzt also dann wahrscheinlich weiter geprüft werden. Das gilt aber auch für alle Sanktionen. Das wird nicht hier heute Abend am Gipfeltisch beschlossen.
Vielen Dank, Christian Feld in Brüssel. Neben der neuen Bedrohung in Nahost schauen wir heute in einem Weltspiegel extra auf das anhaltende Leid der Palästinenser im Gazastreifen nach den Tagesthemen um 22.50 Uhr. In Kroatien ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Ministerpräsident Plenković strebt eine dritte Amtszeit an. Umfragen sehen seine konservative Partei HDZ vorne. Herausgefordert wird er von einem Mitte-Links-Bündnis. Es wird vom derzeitigen Präsidenten Milanović von der sozialdemokratischen SDP angeführt. Die Wahllokale haben seit 19 Uhr geschlossen. Erste Ergebnisse soll es am späten Abend geben. Die Bundespolizei ist heute mit einer Großrazzia gegen eine international agierende Schleuserbande vorgegangen. In 8 Bundesländern wurden Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, Gelder beschlagnahmt und Bankkonten gesperrt. 10 Personen wurden verhaftet. Hauptverdächtige sind 2 Anwälte. Ihre Kanzleien sollen gegen viel Geld reiche Ausländer aus China angeworben und ihnen Aufenthaltsgenehmigungen verschafft haben.
Mit kräftigen Schlägen verschafft sich die Polizei Zugang zu dieser Villa in Solingen, die einem der Tatverdächtigen gehören soll. In 8 Bundesländern durchsuchen Beamte 101 Objekte, Wohnungen, aber auch Behörden. Der Vorwurf, bandenmäßiges Schleusen. Über Jahre sollen 2 Rechtsanwälte 350 Menschen illegal nach Deutschland geholt haben.
Die Geschleusten sind wohlhabende Drittstaatsangehörige, überwiegend aus China, eine ganze Reihe auch aus dem Oman und anderen Ländern, beispielsweise auch aus Südafrika.
Die 2 Anwälte sollen hier aus Deutschland Aufenthaltstitel über ein vermeintliches Residenzprogramm versprochen haben. Dafür mussten die Antragsteller bis zu 350.000 Euro auf Unterkonten überweisen. Mit dem Geld wurden Scheinwohnsitze und Scheinfirmen gegründet, um dann fingierte Arbeitsverträge zu schließen. So konnten sie an Aufenthaltsgenehmigungen gelangen, so die Ermittler. Gedeckt wurde das offenbar auch von mindestens einem Behördenmitarbeiter wie etwa in Düren. Bundesinnenministerin Faeser begrüßte den Schlag gegen die Schleuserkriminalität.
Wir brauchen diesen Druck weiterhin und müssen das auch aufrechterhalten. Es gab auch einen Fall von Korruption heute, bedauerlicherweise in einer kommunalen Behörde. Wir müssen alles dafür tun, dass das vermieden wird, dass wir auch sensibilisieren in dem Bereich, dass man keine Geldzahlungen annimmt.
Insgesamt sollen 38 Personen an dem Netzwerk der Anwälte beteiligt sein. 10 wurden heute festgenommen.
Vom kommenden Jahr an wird die Grundsteuer nach neuen Regeln berechnet. Das hatte das Bundesverfassungsgericht verlangt. Doch noch bevor die Neuregelung in Kraft ist, gibt es Kritik aus den Ländern. Diese befürchten eine Schieflage in vielen Städten. Dort dürften Gewerbetreibende künftig Steuern sparen, weil ihre Grundstücke seit den 1960er Jahren geringer im Wert gestiegen sind als Wohngrundstücke. Wohnungs- und Hauseigentümer dagegen müssten deutlich mehr zahlen als bislang.
Der Duisburger Hafen. Inhaber von Gewerbegrundstücken sollen hier vom kommenden Jahr an 40% weniger Grundsteuer zahlen. So die Stadt Duisburg, die sich darüber in einem Brandbrief beschwert hat. Im nahegelegenen Duisburg-Düssern dagegen wird die Grundsteuer von Hausbesitzer Carsten Kieslich ab 2025 um mehr als 40% steigen.
Ich werde nicht dadurch verarmen, aber die Kaufkraft sinkt halt dadurch. Immer wenn ich mehr ausgeben muss für Steuern, die ich vorher ausgegeben habe, sinkt natürlich meine Kaufkraft.
Die Schieflage bei der Grundsteuer, die regional auch unterschiedlich groß ausfallen kann, droht in vielen deutschen Städten. Denn der Wert von Ein- und Zweifamilienhäusern als Grundlage für die neuen Berechnungen ist in den letzten Jahrzehnten viel stärker gestiegen als bei gewerblich genutzten Grundstücken. Abgeschwächt werden könnte die Entwicklung, indem die sogenannte Messzahl bei Gewerbegrundstücken erhöht werden würde. Sie ist eine Rechengröße bei der Festlegung der Grundsteuer.
gibt einige Bundesländer wie das Saarland, Sachsen und jetzt ganz aktuell eben auch Berlin, die die sogenannte Messzahlen angepasst haben. Und dann wird eben diese Verschiebung zwischen den Gewerbetreibenden und den Privatpersonen ausgeglichen.
NRW möchte vor allem aus Zeitgründen dem Vorbild anderer Länder aber nicht folgen und hat Bundesfinanzminister Christian Lindner daher aufgefordert, das Gesetz zur Grundsteuerreform zu überarbeiten. Doch Lindner lehnt das ab. Im Kurzmitteilungsdienst X schrieb er: Ich teile die Sorge, dass Hausbesitzer durch die Grundsteuerreform der Vorgängerregierung teilweise stärker belastet werden könnten. Der Bund kann dieses Problem aber nicht mehr heilen. Nun seien die Länder gefordert. Die Stadt Duisburg möchte eine Mehrbelastung einzelner Gruppen vermeiden. Doch auf Grundsteuer verzichten kann und will sie nicht.
Ein Gymnasium in Baden-Württemberg geht bei den Unterrichtszeiten neue Wege. Dort dürfen Schülerinnen und Schüler nun selbst entscheiden, wann der Unterricht für sie morgens beginnt, zumindest an einzelnen Tagen. Ziel des Gleitzeitmodells ist es, Konzentration und Aufnahmebereitschaft der Jugendlichen zu fördern. Schlafforscher fordern schon lange, den täglichen Schulbeginn zu verschieben.
7.50 Uhr in der Klasse 7a. Beginn der freiwilligen Lernzeit. Nur rund die Hälfte der Tische wird besetzt. Viele schlafen lieber länger, erledigen die Deutschaufgaben zu Hause statt in der Schule. Fast alle hier haben schon beide Möglichkeiten getestet.
Es war eigentlich sehr gut, als ich ausschlafen konnte. Ich war viel fitter, motivierter.
Ja, also ausschlafen ist natürlich auch immer gut, aber hier, also zu Hause kann man sich halt einfach nicht so gut konzentrieren wie in der Schule und lässt sich halt leichter ablenken.
Flexibler Schulbeginn an zwei Tagen in der Woche. Die Idee hatten die Schülerinnen und Schüler selbst. Vorbild war ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Deutschlehrer Till Richter hat zusammen mit den Jugendlichen die Schulleitung und Eltern überzeugt. Sein Fazit bislang?
Ein Vorteil ist sicherlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler einfach selbst bestimmen können und sagen können, was sie machen und wann sie es machen wollen. Das ist toll und es macht Spaß, sie zu beobachten, wie sie die einzelnen Aufgaben für sich selbst so anpassen, dass es klappt.
In Deutschland starten viele Schulen zwischen 7 und 8 Uhr. Dabei fordern Schlafforscher schon lange, dass die weiterführenden Schulen frühestens um 8:30 beginnen sollten. Denn ihr Biorhythmus lässt Jugendliche erst spät abends einschlafen.
Das heißt, wenn für die die Schule sehr früh startet, um 7.30 Uhr, ist das wie für einen anderen Erwachsenen um 5.30 Uhr. Und entsprechend unkonzentriert und müde sind die Jugendlichen.
Um 9.40 Uhr kommen die dazu, die länger geschlafen haben. 6 Wochen lang wird der flexible Schulanfang getestet. Wenn es gut läuft, wollen sie mit der Schulaufsichtsbehörde klären, ob das Gleitzeitmodell zur Regel werden könnte.
Eine Stadt, die sonst nur Sonne und Hitze kennt. Starker Regen hat Teile Dubais unter Wasser gesetzt. Autos blieben auf überschwemmten Straßen liegen. Auch der Flughafen war mit den Wassermassen überfordert. Nach Angaben der lokalen Wetterbehörde hat es in den Vereinigten Arabischen Emiraten so viel geregnet wie seit Jahrzehnten nicht.
Straßen unter Wasser, das Fortkommen mühsam. Szenen von heute aus Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Inzwischen scheint die Sonne wieder, aber das, was zuvor vom Himmel kam, waren die schwersten Niederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen vor 75 Jahren. Unmittelbare Ursache, ein sich offenbar nur sehr langsam bewegendes Tiefdruckgebiet. Ein Mann starb in seinem Auto, offenbar überrascht von den Wassermassen. Dubais Katastrophenhelfer haben alle Hände voll zu tun. Diese Katze immerhin kann gerade noch gerettet werden. Überfordert von der Naturgewalt, die Betreiber des Flughafens Dubai, mit 87 Millionen Passagieren im Jahr, einer der größten der Welt. Verspätete oder umgeleitete Flüge, gestrandete Reisende. Wir kommen hier einfach nicht weiter. Es ist wirklich schwierig. Ich will doch einfach nur nach Hause. Schwere Unwetter auch in anderen Staaten dieser sonst so trockenen Gegend, wie hier in Bahrain oder hier im Oman. Mindestens 20 Menschen sollen in dem Wüstenstaat bei Überschwemmungen ums Leben gekommen sein. Wir haben sehr viele Anrufe von Bürgern bekommen. Jetzt arbeiten wir vor allem daran, Straßen wieder zugänglich zu machen. Eine Entwarnung für die Region gibt es nicht. Als nächstes drohen Omans Nachbarland Jemen heftige Regenfälle.
Der Großbrand in der historischen Börse in Kopenhagen hat die dänische Feuerwehr auch heute in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte setzten die Löscharbeiten den Tag über in der ausgebrannten Hälfte des Gebäudes fort. Damit sollte verhindert werden, dass der Brand wieder aufflammt. Im Inneren sind wichtige Strukturen zerstört und auch Teile des Dachs waren gestern eingestürzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist weiter unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 18. April.
Ein Keil des Hochs über dem Atlantik macht sich im Norden bemerkbar, sonst bleibt es sehr wechselhaft. Heute Nacht lockern die Wolken von Norden und Nordosten her auf. Von der Mitte bis in den Süden gibt es weiter Schauer. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 300 Meter. In der Südhälfte auch morgen verbreitet Regen, im Bergland Schneeschauer, örtlich auch Gewitter. Nach Norden hin ist es zum Teil freundlich. In der Nacht Abkühlung auf 6 bis minus 3 Grad. Morgen werden zwischen 6 und 13 Grad erreicht. Am Freitag zieht mit viel Wind von Nordwesten Regen auf. Später stellt sich wieder Schauerwetter ein. Auch am Wochenende ist es überwiegend wechselhaft mit Schauern. Freundlicher zum Teil im Norden und Westen.
Um 22.15 Uhr fragt Jesse Wellmer in den Tagesthemen Außenministerin Baerbock, wie eine weitere Eskalation in Nahost aufgehalten werden könnte. Und wir schauen nach Paris, wo in 100 Tagen die Olympischen Spiele eröffnet werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.